NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Auftakt im Steuerprozess gegen Uli Hoeneß. Droht dem Präsidenten des FC Bayern Haft? Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Spaltung in der Ukraine. Die Führung auf der Krim erwartet ein deutliches Ja für einen Beitritt zu Russland. Unglück oder Terroranschlag? Die Suche nach einem verschollenen malaysischen Flugzeug bleibt ohne Ergebnis. Außerdem berichten wir über die Pläne der Großen Koalition, den Katastrophenschutz bei Atomunfällen zu verbessern, über die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz und am Ende unserer Sendung über die heutigen Ergebnisse der Paralympics. Für Uli Hoeneß, den Präsidenten des FC Bayern, könnte es ein kurzer Prozess werden. Gerade einmal 4 Verhandlungstage von heute bis zum Donnerstag hat das Landgericht München angesetzt, um zu klären, ob Hoeneß wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis muss oder, so seine Hoffnung, aufgrund seiner Selbstanzeige glimpflich davonkommt. Doch Letzteres scheint immer unwahrscheinlicher, denn der Prozess begann mit einer handfesten Überraschung. Hoeneß hat noch weit mehr Steuern hinterzogen als bislang angenommen. Nach eigenen Angaben mindestens 18,5 Millionen Euro. Vom Prozessauftakt in München berichtet Florian Hartmann.
Hände kneten, Lippen beißen, kaum ein Lächeln. Die Anspannung war Uli Hoeneß den ganzen ersten Prozesstag über deutlich anzumerken. Als er nach über 5 Stunden den Gerichtssaal zusammen mit seiner Frau Susi verlässt, wirkt er sichtlich erschöpft. Kein Wunder, Richter Rupert Heindl hat bei Hoeneß Aussage immer wieder nachgehakt. Und nach vielen Spekulationen liegen nun endlich konkrete Zahlen vor. Viel höhere Zahlen, als sie selbst die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage auflistet. Mit seinem überraschenden Geständnis, nicht nur 3,5 Millionen Euro, sondern weitere 15 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben, könnte Uli Hoeneß den Zeitplan des Prozesses gehörig durcheinanderbringen. Ob der FC Bayern-Präsident damit am Ende sein Bild vom reuigen Steuersünder stützt oder ob ihm dadurch gar eine höhere Strafe droht, das muss das Gericht entscheiden, so Gerichtssprecherin Andrea Titz.
Dann wird sich das Gericht eben mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie nun einerseits der Umstand wirkt, dass es jetzt hier um deutlich höhere Summen geht als ursprünglich angenommen, andererseits aber doch ein weit überschießendes Geständnis vorliegt.
Die Zeugen, die heute vernommen wurden, schilderten vor Gericht, wann sie zum ersten Mal mit dem Fall Hoeneß konfrontiert wurden. Und das wird am Ende entscheidend sein für die Frage, ob die Selbstanzeige des FC Bayern-Präsidenten wirksam war oder eben nicht. Schon 2012 war demnach der Stuttgarter Steuerfahnder von einem Journalisten des Magazins Stern auf privater Ebene zu Spekulationsgeschäften ganz allgemein befragt worden. Erst nach den Veröffentlichungen im Stern habe der Reporter dann konkreter nach einem Nummernkonto in der Schweiz und dem FC Bayern München gefragt. Der Stuttgarter Beamte hatte dann seinen Münchner Kollegen kontaktiert. Obwohl der Name Hoeneß nirgendwo aufgetaucht sei, hätten die beiden die Arbeitshypothese entwickelt, dass es sich nur um den FC Bayern-Präsidenten handeln könnte. Wie es nun weitergeht, das hängt von der morgigen Aussage einer Steuerfahnderin aus Rosenheim ab, so Gerichtssprecherin Titz.
Man wird sich jetzt anhören müssen morgen, was ihre Überprüfungen ergeben haben, wie weit die schon abgeschlossen sind. Und daraus wird sich dann natürlich auch ergeben, wie das Gericht weiter verfahren kann, ob es womöglich noch weitere Termine für die Beweisaufnahme braucht, wenn eben diese Auswertung noch länger anhält.
Denn schließlich hatten Hoeneß Verteidiger erst vor wenigen Tagen weitere Unterlagen, insgesamt rund 70.000 Seiten bei Gericht eingereicht. Der Inhalt ist noch nicht ganz klar, so der Sprecher der Münchner Staatsanwaltschaft 2, Ken Heidenreich.
Wir wussten ja bereits seit der letzten Woche, dass weitere Unterlagen vorliegen. Überraschend war für uns eher die Tatsache, dass der Angeklagte selbst jetzt von 15 Millionen spricht. Ob diese Zahl hält, da müssen wir die Auswertung der Steuerbehörden abwarten.
Die hohe Summe hinterzogener Steuern, die womöglich zu späte und unvollständige Selbstanzeige und darüber hinaus ein unrechtmäßiger Steuervorteil, weil er die Gewinne aus den Schweizer Finanzspekulationen nicht angegeben hat, gleichzeitig aber Verluste aus Geschäften in Deutschland geltend gemacht hat. All das spricht gegen Hoeneß. Er versucht sich daher als Zocker und Laie darzustellen, der nicht gewusst habe, was er tat, und präsentiert sich als Wohltäter, der viel für soziale Zwecke gespendet und noch mehr Steuern in Deutschland gezahlt habe. Inwieweit sich das Gericht davon beeinflussen lässt, wird sich erst bei der Urteilsverkündung herausstellen.
Der tiefe Sturz von Uli Hoeneß und seine Aussichten vor Gericht. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages von Franz Bumeder.
Uli Hoeneß gibt sich reumütig. Er bekennt seine Verfehlungen, bedauert alles und sagt zu, seine Steuerschulden zu bezahlen. Was anderes war auch nicht zu erwarten. Offensivverteidigung würde man das im Fußball nennen. Dabei macht der Bayern-Präsident allerdings Fehler. Das Bild, das er von sich selbst entwirft, ist nicht stimmig. Er stellt sich als fast süchtigen Zocker dar, der über Details bei seinen Börsenzockereien nicht Bescheid gewusst hat. Hätte ja alles die Bank für ihn erledigt. Und dass er mit seinen Wetten gute Geschäfte gemacht hat, 300.000 Euro in manchen Jahren, das will er gar nicht bemerkt haben. Wer soll ihm das glauben? Der Richter offenbar nicht. Und auch das überraschende Eingeständnis, insgesamt statt 18,5 Millionen, ich wiederhole, 18,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben, wird ihm kaum helfen. Im Gegenteil. Aus der geplanten Vorwärtsverteidigung ist nichts geworden. Für die Verteidigung ist jetzt konsequente Defensive angesagt. Vor allem auch deshalb, weil der Vorsitzende Richter Rupert Heindl, um in der Fußballsprache zu bleiben, sich auf Vorchecking oder Pressing verlegt hat, ebenso knallhart. Er glaubt offenbar nicht an die von Hoeneß immer wieder ins Feld geführte Rückkehr zur Steuerehrlichkeit und verweist konsequent auf Widersprüche. Zuerst hat der Bayern-Boss nach eigenen Angaben einen Riesenschrecken bekommen, als seine Schweizer Bank ihm erzählte, dass Journalisten Nummernkonten recherchierten. Dann behauptet er, die ganzen Recherchen verschiedener Medien hätten für seine Offenbarung gegenüber den Finanzbehörden, für seine Selbstanzeige keine Rolle gespielt. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Das öffnet riesige Lücken in der Abwehr. Es bleibt die Frage, warum das alles, was jetzt am ersten Verhandlungstag offenbar wurde, nicht gleich auf den Tisch gelegt wurde. Die viel strapazierte Vorwärtsbewegung Richtung Ehrlichkeit, die hätte doch viel früher einsetzen können, ja müssen. Ob dieses Versäumnis selbst verschuldet oder das Ergebnis dilettantischer Beratung ist, sei dahingestellt. Zur Glaubwürdigkeit des Angeklagten trägt es nicht bei. Und genau das könnte Uli Hoeneß zum Verhängnis werden. Zur erhofften Entlastung des geständigen Steuersünders hat der erste Verhandlungstag mit Sicherheit nicht beigetragen. Im Gegenteil, eine Einstellung des Verfahrens ist unwahrscheinlicher denn je.
Der Kommentar im Echo des Tages von Franz Bumeder. 6 Tage vor dem umstrittenen Referendum über einen Anschluss der Krim an Russland verschärft sich der Konflikt zwischen Moskau und der Ukraine erneut. Die Regierung der Ukraine drehte bereits gestern der Moskau-treuen Führung der Krim den Geldhahn zu. Der Moskau-treue Regierungschef der Krim wiederum reagierte heute prompt. Mehr dazu von Sabine Stör.
Noch hat die Bevölkerung dort nicht über den Anschluss an Russland abgestimmt. Da erklärte der Regierungschef der Krim, Aksjonow, die Krim-Regierung werde schon morgen Pläne vorlegen, wie der Übergang der ukrainischen Währung Hrivnja zum russischen Rubel geregelt werde. Und alle Bürger, egal welcher Herkunft und Religionszugehörigkeit, sollten gleiche Rechte bekommen. Das geht besonders in die Richtung der muslimischen Krim-Tataren. Die machen 1/10 der Krim-Bevölkerung aus und sind gegen einen Beitritt der Halbinsel zu Russland. Der Regierungschef der Krim hat ihnen unter anderem den Posten des Vizepremiers in der Regierung und 2 Ministerposten angeboten. Der Vorsitzende der Krim-Tataren hat abgelehnt. Wir haben eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung wird bereits realisiert. Wir rufen nicht nur die Krim-Tataren, sondern alle Krim-Bürger auf, nicht an dem Referendum teilzunehmen, auch an seiner Vorbereitung nicht. Denn seine Folgen werden noch schlimmer sein als die Situation heute. Das Referendum auf der Krim ist für Sonntag geplant. Der Ministerpräsident der Übergangsregierung in Kiew, Jazenjuk, hat heute nochmal bekräftigt, die Russische Föderation müsse das Referendum in der Autonomen Republik Krim, die untrennbar Teil der Ukraine sei, unverzüglich außer Kraft setzen. Und es gebe keine legitime Regierung auf der Krim, sondern eine Verbrechergruppe, die mit der Unterstützung von 18.000 russischen Militärangehörigen die Macht auf der Krim an sich gerissen habe. Übermorgen will Ministerpräsident Jazenjuk in Washington mit US-Präsident Obama zusammentreffen.
Doch die USA, die Europäische Union und der gesamte Westen kommen mit ihren Bemühungen, Russland zum Einlenken zu bewegen, nicht vom Fleck. Präsident Putin gibt nicht nach. Verhandlungen im Rahmen einer international besetzten Kontaktgruppe, wie der Westen sie gerne hätte, sind nicht in Sicht. Wie die Bundesregierung in Berlin mit dieser Lage umgeht, fasst Georg Schwarte zusammen.
Heute, am späten Abend, ist Deutschlands Krisendiplomat Steinmeier wieder unterwegs. Zielort Baltikum. Morgen Gespräche in Lettland, Estland und Litauen. Seine Bilanz der Krisendiplomatie bisher ernüchternd.
Da gibt's kein Drumherumreden. Ich hätte mir es gewünscht, dass wir in der letzten Woche weiter waren. Wir fangen jetzt im Grunde genommen wieder von vorne an.
Regierungssprecher Seibert aber macht da weiter, wo er letzte Woche aufhörte. Er warnt Russland. Deutschlands Forderung nach wie vor, Herr mit einer internationalen Kontaktgruppe. Und zwar möglichst schnell. Die Zeit, sie werde knapp, sagt Seibert.
Ich will das nicht bemessen. Ich will nur sagen, noch ist es nicht zu spät. Ich werde hier keine Zeitpläne verkünden. Aber erkennbar ist, dass die Zeit sehr drängt.
Am Wochenende Krisendiplomatie à la Merkel. Telefonate mit wichtigen Staatenlenkern. Das Gespräch mit Putin. Der Regierungssprecher nennt es intensiv. Übersetzt, es ging zur Sache. Das geplante Krim-Referendum über einen Anschluss an Russland. Merkel hält es für illegal.
Es widerspricht sowohl dem Völkerrecht als auch dem ukrainischen Recht. Es wird daher von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt werden.
Die Kanzlerin telefonierte mit dem chinesischen, dem amerikanischen, dem kasachischen Präsidenten, mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Einigkeit darüber, dass der UN-Sicherheitsrat schnellstmöglich erneut über die Ukraine beraten müsse. Die Sanktionsspirale jedenfalls dreht sich. Erste Drehung, Aussetzung der Gespräche über Visaerleichterungen. Zweite Drehung, vermutlich am nächsten Montag, Einreiseverbote und das Einfrieren russischer Konten. Die Verteidigungsministerin von der Leyen setzt auf Gespräche, benennt aber, wie es weitergehen könnte.
Das Entscheidende bei Sanktionen ist, dass es vor allem auch die Reichen, die Oligarchen in Russland trifft. Und das sind diejenigen, auf die Putin hört.
Auf die Kanzlerin hört er bisher erkennbar nicht. Niemand wünsche als dritte Drehung der Sanktionsspirale umfassende Wirtschaftssanktionen, sagt der Regierungssprecher heute. Die aber kämen, eskaliere die Lage, setze Russland gar aufs Militär. Aber schon Einreiseverbote könnten Russland empfindlich treffen. Und wer steht dann auf den schwarzen Listen?
Das werde ich hier sicherlich nicht verkünden. Das wird sich um einen Personenkreis handeln, der dann auch weiß, warum er auf dieser Liste ist.
Am Mittwoch reist Merkel nach Warschau. Am Donnerstag im Bundestag Regierungserklärung der Kanzlerin zur Lage in der Ukraine. Für die hat der Sprecher Merkels heute weiter nur ein Wort. Besorgniserregend.
Wie kann ein Flugzeug im Zeitalter der Radar- und Satellitenüberwachung einfach spurlos verschwinden? Was ist passiert an Bord der vermissten Boeing der Malaysia Airlines? War es ein Unfall, menschliches Versagen, ein Attentat? Die Ermittler schließen nichts aus. Die Suche nach der Maschine geht weiter, immer noch ohne Ergebnis. Einzelheiten von unserem Korrespondenten Udo Schmidt.
Während von der Boeing 777 seit mehr als zwei Tagen jede Spur fehlt, zeigen Ermittlungen inzwischen eklatante Sicherheitslücken am Flughafen von Kuala Lumpur auf. Suchmannschaften mit Schiffen und Flugzeugen aus allen Anrainerstaaten des südchinesischen Meeres sind auf dem Ozean zwischen Vietnam und Malaysia unterwegs. Und bisher, so der Leiter der Luftverkehrsbehörde, wurde nicht ein einziges Trümmerteil gefunden. Asaruddin Abdul Rahman.
Unfortunately, ladies and gentlemen, we have not found anything.
Unglücklicherweise haben wir bisher nichts gefunden, was auch nur ein Teil des abgestürzten Flugzeuges sein könnte. Wir werden jedoch unsere Bemühungen, die Maschine zu orten, noch intensivieren. Gestern hatte die Besatzung eines vietnamesischen Suchflugzeuges berichtet, ein Trümmerteil, das einer Flugzeugtür glich, gesichtet zu haben. Heute aber wird das zumindest offiziell nicht bestätigt. Die bisher erfolglose Suche nach dem Wrack der Boeing, deren Absturz bisher nur angenommen und nicht wirklich belegt ist, lässt die malaysischen Behörden ratlos zurück, wie der Leiter der Luftverkehrsbehörde offen eingesteht.
As far as we are concerned, we are equally puzzled as well.
So besorgt wir sind, so verwirrt sind wir auch. Der Premierminister hat das Wort perplex genutzt. Um wirklich sagen zu können, was an diesem Unglückstag geschehen ist, brauchen wir harte Beweise. Wir brauchen Teile des Flugzeuges.
Concrete evidence. We need parts of the aircraft.
Klar ist, an Bord der Maschine waren zwei Passagiere mit falschen gestohlenen Pässen. Das nährt den Gedanken, die Boeing mit 239 Menschen an Bord könnte einem Terroranschlag zum Opfer gefallen sein. Konkrete Hinweise auf einen Anschlag oder eine Entführung gibt es bisher jedoch nicht. Nur die Frage, wie es sein kann, dass zwei Männer asiatischen Aussehens, das belegen Videomitschnitte der Überwachungskameras, mit europäischen Pässen unkontrolliert an Bord eines Flugzeuges gelangen können. Interpol hat die laschen Kontrollen in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, bereits heftig kritisiert. Inzwischen ist die Suche ausgedehnt worden, von der Küste Vietnams bis hin nach Malaysia, sogar bis zur Straße von Malakka, nachdem Radaraufzeichnungen es möglich erscheinen lassen, dass der Pilot der 777 vor dem Absturz umgekehrt ist, zurück in Richtung Kuala Lumpur. Warum er das getan haben sollte, ohne zumindest einen Notruf abzusetzen, ist eines der vielen Rätsel, die der Unglücksflug MH370 aufgibt.
3 Jahre nach dem Unglück im japanischen Atomkraftwerk Fukushima plant die Große Koalition in Berlin einen besseren Katastrophenschutz für den Fall, dass es in Deutschland zu einem atomaren GAU kommen könnte. Das sei zwar so gut wie ausgeschlossen, meint Umweltministerin Hendricks. Die Strahlenschutzkommission des Bundes schlägt dennoch erweiterte Sicherheitszonen und strengere Notfallpläne vor. Rund um die deutschen Atomkraftwerke. Aus Berlin berichtet René Möller.
Noch vor 4 Jahren bezeichnete Bundeskanzlerin Angela Merkel die Atomindustrie als sicher und damit wünschenswert. Ihre schwarz-gelbe Koalition hatte sich gerade auf den Weg gemacht, die Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland zu verlängern.
Sowohl was die Versorgungssicherheit, was den Strompreis und auch das Erreichen der Klimaziele anbelangt, ist die Kernenergie als Brückentechnologie über das Jahr 2020 hinaus wünschenswert.
Doch dann kam alles anders. Nur ein Jahr später explodierte das japanische Atomkraftwerk Fukushima. Wenig später änderte die schwarz-gelbe Bundesregierung ihren Kurs und drosselte die Laufzeiten der Atomkraftwerke. Die jetzige Große Koalition geht noch einen Schritt weiter. Die 3 Sicherheitszonen um Atomkraftwerke sollen deutlich vergrößert werden. Das hat die Strahlenschutzkommission vorgeschlagen. Und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD rät den Ländern, diese Pläne auch so umzusetzen. Erste Änderung: Die Zentralzone soll von 2 auf 5 Kilometer ausgeweitet werden. Binnen 6 Stunden muss diese Zone im Fall eines Unglücks evakuiert werden. Auch die daran anschließende Mittelzone soll von 10 auf 20 Kilometer verdoppelt werden. Innerhalb 24 Stunden nach einem Unglück muss dieser Bereich menschenleer sein. Ebenfalls verdoppelt wird die Außenzone. Sie gilt in Zukunft im Umkreis von 100 Kilometern um ein Atomkraftwerk. Innerhalb dieser Zone wird die Bevölkerung im Notfall mit Jodtabletten versorgt. Diese sollen vermeiden, dass sich in den Schilddrüsen der Betroffenen radioaktives Jod ablagert. Bisher lagen keine Millionenstädte in dieser Außenzone. Geht es nach den neuen Plänen von Bundesumweltministerin Hendricks, ändert sich das jetzt. Wie ihre Sprecherin Nicole Scharfschwert andeutet.
Insofern, als dass die Zentralzone ausgeweitet wird, gelten eben auch die Maßnahmen zur Verteilung von Jodtabletten jetzt künftig auch in einem größeren Radius.
Beispiel Hamburg. Die Stadt liegt rund 60 Kilometer vom Atommeiler Brockdorf entfernt. Bisher wären die Hamburger also nicht mit Jodtabletten versorgt worden. Jetzt wird Hamburg demnächst seine Reserven aufstocken müssen. Keine Auswirkungen haben die Pläne auf bereits abgeschaltete Atomkraftwerke. Die Sicherheitszonen gelten laut Strahlenschutzkommission nur für Kernkraftwerke im, wie es heißt, Leistungsbetrieb. Und auch für Atomkraftwerke in den Nachbarländern gelten diese Sicherheitszonen nicht.
Wie Sie richtig sagen, hält sozusagen die Strahlung nicht an der Grenze an, sollte es in einem anderen Land zu einem Unfall kommen. Aber natürlich gelten die Vorgaben erst einmal nur für Deutschland.
Bundesumweltministerin Hendricks empfiehlt jedoch, die Pläne langfristig in ganz Europa umzusetzen, auch über Grenzen hinweg.
Wer in der Vergangenheit eine Lebensversicherung abgeschlossen und sie als einen festen Bestandteil seiner Altersvorsorge betrachtet hat, muss sich möglicherweise bald überlegen, ob er dabei bleibt oder seinen Vertrag lieber kündigt. Denn die Bundesregierung will ein Gesetzespaket auf den Weg bringen, das den Lebensversicherern in Zeiten niedriger Zinsen etwas Luft verschafft. Die Zeche zahlen sollen offenbar die Kunden. Dietmar Riemer erklärt, worum es geht.
Im Mittelpunkt der künftigen Leistungseinschränkungen zum Nachteil von Lebensversicherungskunden steht die gesetzliche Neuregelung über die Verwendung der sogenannten Bewertungsreserven der Lebensversicherer beim Ende der Verträge, also wenn es zur Auszahlung der angesparten Kundengelder und ihrer Verzinsung kommen soll. Diese sogenannten Bewertungsreserven der Versicherer werden zurzeit noch zur Hälfte zugunsten der Versicherten bei der Schlussabrechnung mit einbezogen. Wie die Süddeutsche Zeitung unter anderem berichtet, soll diese Hälfte in Zukunft den Unternehmen verbleiben und nicht mehr in die Schlussberechnungen der jeweils fälligen Lebensversicherungsverträge einbezogen werden. Das heißt, die Unternehmen sparen Geld. Was sind nun Bewertungsreserven? Bewertungsreserven sind vereinfacht ausgedrückt Buchgewinne, die dann entstehen, wenn der aktuelle Marktwert eines Papiers, einer Anlage, höher ist als der Kaufpreis, den der Versicherer für das Papier beim damaligen Erwerb bezahlen musste. Die Bewertungsreserve ist also die Differenz aus den beiden Positionen. Mitte März des vergangenen Jahres hatten die Versicherungsunternehmen hier eine Gesamtsumme von ca. 62 Milliarden Euro in den Büchern. Im Einzelfall können dem Versicherungskunden mehrere tausend Euro bei der Schlussabrechnung fehlen, wenn die Bewertungsreserven nicht mehr dafür herangezogen werden können. Schon im März will das Kabinett entscheiden und dann mit einer Stichtagsregelung zum Kabinettsbeschluss die Regelung per Gesetz gelten lassen.
Ein Jahr nach der Wahl von Papst Franziskus steht auch die katholische Kirche in Deutschland vor einem Neuanfang. Freiburgs Erzbischof Zollitsch gibt nach 6 Jahren im Amt aus Altersgründen den Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz ab. Ein Nachfolger wird gesucht. Doch wer auf ihn folgt, ist vollkommen offen. Und ebenso, ob damit ein Aufbruch verbunden sein wird, eine Öffnung hin zu mehr Transparenz und zu Reformen, die von katholischen Laien schon lange verlangt werden. Von der Auftakt Pressekonferenz in Münster berichtet Zilli van Eck.
Das Medienaufgebot am Nachmittag zu Beginn der Bischofskonferenz war gewaltig und alle hatten vor allem eine Frage. Kommt Thebats van Elst oder kommt er nicht? Der scheidende Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, gab die Antwort sofort.
Bischof van Thebats van Elst wird nicht an der Bischofskonferenz teilnehmen.
Dennoch spielt der beurlaubte Limburger Bischof eine Rolle. Denn die Bistümer wollen ihre Finanzen in der Zukunft noch mehr offenlegen. Und darum wird es auch in den nächsten Tagen in Münster gehen. Wichtigster Punkt aber, dies betonte Zollitsch, wird die Wahl eines neuen Vorsitzenden sein. Erstmals werden die Bischöfe die ersten Tage dazu nutzen, über den Kurs der katholischen Kirche in Deutschland zu reden und dann erst den neuen Vorsitzenden wählen.
Wir haben uns darauf abgesprochen, dass wir morgen Vormittag einfach über die Situation der Kirche in Deutschland, über die Aufgaben und Herausforderungen der Bischofskonferenz miteinander sprechen werden, um das in den Blick zu nehmen, was tatsächlich sich uns als Aufgabe und Herausforderung stellt.
Am Mittwoch erst wird gewählt, denn der neue Vorsitzende ist nun mal das Gesicht der deutschen Bischöfe für die nächsten Jahre. Dass sich die Kirche bewegen muss und auch wird, deutete Robert Zollitsch am Nachmittag an.
Wie gehen wir um mit den Menschen, deren Ehe gescheitert ist? Es geht um die Begleitung all derer, die dann, wenn eine Ehe scheitert, allein bleiben. Aber auch die, die zivil wieder heiraten. Wie gehen wir damit um?
Der katholischen Kirche laufen die Gläubigen weg. Sie muss sich positionieren. Und das hat der scheidende Vorsitzende Robert Zollitsch dann am Nachmittag noch bei einer anderen Krise sehr deutlich und eindringlich gemacht.
Wir müssen ja leider feststellen, dass es offenbar das erklärte Ziel der Russischen Föderation ist, dann tatsächlich die Krim nun als Teil der Russischen Föderation einzufügen und damit natürlich der Ukraine die Krim-Halbinsel zu nehmen. Und damit ist natürlich die Gefahr einer bewaffneten Auseinandersetzung mitten in Europa gegeben.
Er appellierte daran, die Krise auf der Krim durch Verhandlungen zu lösen. Am Abend werden die Bischöfe den ersten Tag mit einem gemeinsamen Gottesdienst im Münsterschen Dom abschließen. Einer der letzten Gottesdienste unter der Leitung von Robert Zollitsch.
Im Korruptionsprozess gegen den früheren Sprecher von Ex-Bundespräsident Wulff gab es heute eine überraschende Wende. Verteidigung und Staatsanwaltschaft schlagen vor, das Verfahren gegen Gläsecker und den mitangeklagten Partymanager Schmidt gegen Zahlung einer hohen Geldauflage einzustellen. Mehr dazu von Dirk Banse.
Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben sich bereits verständigt, das Verfahren nach § 153a, also wegen geringer Schuld, einzustellen. Die Angeklagten haben im Gegenzug eine Geldauflage zu zahlen. 25.000 Euro an die Staatskasse werden für den ehemaligen Wulff-Sprecher Gläsecker und den Partymanager Schmidt fällig. Schmidt soll, so die Vereinbarung, außerdem noch 5.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Rechtsgültig ist dieser Deal noch nicht. Das Gericht muss der Absprache zustimmen. Morgen wird das geschehen. Alles spricht dafür, dass die Kammer dem Vorschlag folgt. In kurzen Erklärungen sagten die beiden Angeklagten heute, sie hielten daran fest, dass sie sich nichts hätten zu Schulden kommen lassen. Gläsecker und Schmidt räumten aber auch ein, dass ihr enges Verhältnis durchaus zu Untersuchungen Anlass gegeben hätte. Oberstaatsanwalt Eimterbäumer hob hervor, es habe B- und entlastende Beweise gegeben. Die Angeklagten hätten zur Wahrheitsfindung beigetragen und durch das Verfahren auch schwerwiegende berufliche Einschnitte zu tragen. Mit der Einstellung nach § 153a sei das öffentliche Strafverfolgungs- und Ahndungsinteresse beseitigt.
In Itzehoe in Schleswig-Holstein hat sich am Morgen eine schwere Explosion ereignet, bei der ein Mehrfamilienhaus in Schutt und Asche gelegt wurde. Mindestens ein Mann starb in den Trümmern, 15 Menschen wurden verletzt. Rettungskräfte suchen noch nach Vermissten. Warum das Haus in die Luft flog, blieb zunächst unklar. Carsten Rauterberg fasst zusammen.
Nach der Explosion hier in Itzehoe laufen die Rettungsarbeiten vor Ort auf Hochtouren. Viele Anwohner stehen noch immer völlig unter Schock.
Wir haben noch im Bett gelegen, wir wollten gerade aufstehen, doch flog uns das alles um die Ohren. Türrahmen, Fensterrahmen, flog uns alles um die Ohren. Wir kommen gegenüber, hier, genau gegenüber, das Haus liegt auf der anderen Seite.
Auch zahlreiche Bürger aus der weiteren Nachbarschaft verfolgen die Rettungsarbeiten und sind immer noch fassungslos.
Dass wir wieder in die Wohnung dürfen und ja, ob noch irgendwie Gefahr ist, Einsturzgefahr, darauf warten wir
jetzt. Ja, jetzt warte ich eigentlich auf einen Freund, der hat in der Schützenstraße Nummer 3 gewohnt und sein Haus ist wohl irgendwie nicht mehr da und keiner weiß irgendwie überhaupt, wo er ist und was er macht.
Na, erstmal muss man sich von dem Schock erholen. Ich weiß ja, wo ich hin kann, aber dass einer irgendwas sagt, also das ist nicht mehr bewohnbar, wir dürfen da nicht mehr rein. Darauf warten wir.
Mittlerweile steht fest, dass es einen Toten gegeben hat. Es handelt sich dabei um einen 36-jährigen Bewohner des Hauses in der Schützenstraße. 15 Personen sind verletzt aus den Trümmern geborgen worden. 4 davon sind schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser nach Itzehoe, Brunsbüttel und Heide gebracht. Derzeit suchen die Mitarbeiter von Feuerwehr, von THW und auch weitere Helfer hier nach den Vermissten. Christian Mandl, Sprecher der Rettungskooperation Schleswig-Holstein.
Dazu kann man sagen, dass vermutlich ein Bauarbeiter irgendwie verschüttet wurde. Dort wird mit Hochdruck gearbeitet, den dort zu finden. Und 2 weitere Personen. Es gibt einfach überhaupt keinen Kontakt. Man weiß nicht, wo die sind. Die gehören per Meldung hierher, aber man weiß noch nicht, wo sie sind. Das heißt, es muss auch dort im schlechtesten Falle davon ausgegangen werden, dass sie sich irgendwie in diesem Trümmerfeld befinden. Das kann man aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht sagen.
In den Trümmern suchen die Rettungskräfte mit bloßen Händen nach den Vermissten. Außerdem sind 2 Hundestaffeln vor Ort. Außerdem hat das Technische Hilfswerk schweres Gerät nach Itzehoe herangeschafft. Dort, wo die Helfer mit bloßen Händen nicht mehr weiterkommen, soll ein Bagger jetzt den Schutt wegräumen. Zur Ursache der Explosion gibt es immer noch keine offiziellen Informationen. Beobachter gehen nach wie vor von einer Gasexplosion aus. Vor dem Haus in der Itzehoer Schützenstraße stand ein Bagger, dort war eine Baugrube und es lagen dort neue blaue Gasleitungen. Außerdem war Gasgeruch in der Luft, erzählen Beobachter. Die angrenzenden Häuser sind immer noch geräumt. 20 Häuser haben nach der Explosion Risse. Wie lange die Arbeiten hier in Itzehoe noch andauern, steht noch nicht fest. Möglicherweise geht es auch nach Einbruch der Dunkelheit noch weiter. Das Technische Hilfswerk hat Flutlichtmasten herangeschafft, um die Arbeiten bei Bedarf auch am Abend fortzusetzen.
Soweit der Bericht von Carsten Rauterberg. Und wie die Polizei in Itzehoe inzwischen mitgeteilt hat, wurde die Leiche eines zweiten Mannes tot aus den Trümmern geborgen. Erfreulicher ist der Blick auf die Paralympics in Sotschi. Dort hat Anna Schaffelhuber ihre 2. Goldmedaille gewonnen. Die querschnittsgelähmte 21-jährige Frau setzte sich im Super-G durch und sicherte dem deutschen Team damit den insgesamt 3. Sieg. Erich Wartusch war für uns dabei.
Große Freude über die 2. Goldmedaille und ein Wermutstropfen bei Anna Schaffelhuber. Ihr Triumph im Super-G war überschattet von 2 fürchterlichen Stürzen ihrer stärksten Konkurrentinnen, Elena Nichols und Stephanie Victor aus den USA. Beide mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Trotzdem schaffte es Anna Schaffelhuber, ihre Konzentration zu behalten und mit der richtigen Taktik und Technik einen perfekten Lauf runterzubringen.
Es ist heute schwierige Bedingungen gewesen und ich bin auch nicht voll auf Angriff gefahren. Ich habe Teilstücke auf Angriff gefahren und andere habe ich ein bisschen rausgenommen, weil ich gewusst habe, da ist es wichtig, dass man sauber drüber kommt. Und das, denke ich, war heute einfach das Wichtigste. Aber es fühlt sich einfach immer gut an.
Nach der Abfahrt nun auch das Super-G-Gold. Anna Schaffelhuber könnte bei den Alpinen richtig abräumen. Frust dagegen bei Andrea Rotfuß. Die deutsche Fahnenträgerin der Eröffnungsfeier schied auf der sehr schweren Piste nach der Abfahrt nun schon zum 2. Mal aus. ebenso wie Annalena Forster. Bei den Langläufern schaffte es Tino Ohlig auf den 5. Platz. Das war seine beste Platzierung seit 4 Jahren. Ein kleiner persönlicher Triumph also für den Schwarzwälder.
Und damit endet das Echo des Tages an diesem Montag. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon waren Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.